Schüssel, was ist das genau? Meine Vogel haben, kennst du das auch? Ein Mann der Waffel, die Weise.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge Ein Sprung in der Schüssel. Ich begrüße heute Abend Ulrike. Schön, dass du da bist. Hallo Daniel. Hallo Felix. Und ich bin dabei. Ich bin
Und das ist die
Sandra.
Sandra, die ist heute so aufgeregt, aber ich glaube, jeder von uns kennt das, dass wir ins Schwimmen geraten und mal nicht wissen, was wir sagen wollen, sollen oder was die Erwartung ist. Mensch, Sandra, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Ulrike. Heute Abend unterhalten wir uns über das Thema Schuld. Was fällt euch ein oder was kommt euch als Ideen zum Thema Schuld?
Mich würde noch interessieren, von wem das Thema ist. Wissen wir das?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Also dieses Thema hast du heute eingebracht, Daniel, weil du von Schuld gesprochen hast, weil du ein Buch geschickt bekommen hast, in dem gar keine Rechnung lag und du der Meinung warst, du hast Schulden.
Ja.
Du bist ja in dieses Schuldthema gerutscht.
Ist tatsächlich ein sehr altes Thema in mir und was mich schon lange begleitet, das Thema Schuld. Also mit dem Thema Schuld verbinde ich einfach in mir auch Wahrnehmungen, Denkmuster, mit denen ich relativ schnell in ein Denksetting rutsche, wo ich von mir selber glaube, dass ich irgendwas schulde oder irgendetwas nicht annehmen kann, ohne dafür was zu geben. Also das kann durchaus auch sein, wenn mir jemand Aufmerksamkeit entgegenbringt, kommt das sofort mit dem Thema. Darf ich das annehmen? Ja. Kann ich das annehmen? Bin ich das überhaupt wert? Ja, ich glaube, ich bin schon mitten im Thema. Ja. Also Thema Schuld ist bei mir schon ein großes, ja.
Wobei sich das ja scheinbar bei dir, Daniel, verknüpft, weil du von, wenn du über Schuld sprichst, sofort über eine Wertediskussion einsteigst und Schuld zusammenbringst mit einer Frage, bin ich das wert? Und ich glaube, dass wir das auseinandernehmen dürfen, weil eine Annahme ohne Gegenleistung hat ja noch gar nichts mit Schuld zu tun. Eine Annahme unabhängig des Wertes hat ebenfalls nichts mit Schuld zu tun, weil der oder diejenige, die etwas zur Verfügung stellt, eine Gabe, ein Talent, was auch immer, ist ja, könnten wir davon mal ausgehen, im gesundesten Fall ein mündiger Mensch. Das heißt, wenn ich anfange zu zweifeln, bin ich ja bereits in der Entmündigung meines Gegenübers.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich nehme auch Verantwortung ab.
Wobei das für mich keine Verantwortungsübernahme oder Abnahme ist, sondern tatsächlich, ich entwerte die Gabe, das Talent auf der anderen Seite, also im Gegenüber. Und das hat für mich nichts mit Verantwortung zu tun, sondern mit einer Idee, wo wir eine Spaltung in uns tragen, in der wir von groß und klein, von gerecht und ungerecht, von annehmen und zurückweisen ausgehen. Und das wäre ja für mich etwas, gerade da fällt es ja auf, wie sehr wir dann aus einer Einheit gefallen sind, weil wir das nicht mehr als einen Fluss betrachten. Weil für mich ist es, wenn ich es mir in meinem Leben angucke, nicht der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen im 1:1, sondern es kann sein, dass Sandra mir was gibt und ich gebe dir, Daniel, was.
Ja.
Und da bin ich immer noch im ausgeglichenen Zustand, auch wenn Sandra in dem Moment vielleicht nichts bekommt, aber es ist nicht sicher, dass das nicht auch auf einer anderen Ebene ausgeglichen wird. Und dieses 1:1 hat für mich viel mehr mit Sicherheit und Kontrolle zu tun, weil der oft in Schuld genauso steckt, weil wir eben glauben, dass eine Freiheit nur entsteht, wenn wir penibel darauf achten, immer im ausgeglichenen Zustand zu sein. Aber jede Musik zeigt uns, sie lebt von Spannung. Eine Harmonie entsteht durch eine Disharmonie, weil sie im Gesamt wieder zur Harmonie wird.
Eine Harmonie entsteht durch eine Disharmonie.
Ja, Also wenn du dir große Musikstücke anguckst und einzelne Teile, dann haben die Spannungen. Es wird Spannung aufgebaut und Spannung abgebaut. Und Spannung ist erstmal eine Disharmonie. In dem Gesamtkunstwerk wird es dann wieder, ja, eine Harmonie. So sind viel Filme, so sind Bücher, so ist das Leben meiner Meinung nach.
Absolut.
Finde, das ist auch in Freundschaften so. Also mal ist das Geben auf der einen Seite größer und mal auf der anderen Seite.
Naja, und gleichzeitig glaube ich, gibt es auch ein Geben, ohne dass es einen Rückgeben braucht. Also nicht nur das, sondern auch da einen Ausgleich zu haben zwischen unterschiedlichen Finanzoptionen oder Möglichkeiten, die alle haben. Also weil wenn ich tatsächlich im 1:1 bin, habe ich einen Ausschluss, weil derjenige oder diejenige, die das nicht kann, weil es monetär zum Beispiel nicht möglich ist, im gleichen Gewicht ein Geschenk, ein Präsent, was auch immer zu machen, das würde sich ja komplett überwerfen, weil dann klar wäre, ich hätte den Anspruch. Und damit würde ich mich ja sowas von behindern selber, weil ich immer gucken müsste, kommt es zurück? Ich bin halt froh, dass ich in meinem Weltbild das Gott sei Dank nicht brauche. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir uns über Schuld unterhalten, ist es ja eine Zuschreibung. Für mich ist ja Schuld in erster Linie kein tatsächlicher Sachverhalt, sondern wir haben eine Zuschreibung, die wir Schuld nehmen und aus der Schuld generieren wir ein Dramadreieck mit Opfern, Tätern und Rettern. Und wenn ich die Verantwortung für Situationen übernehme und dabei spielt es keine Rolle, ob ich in der Verantwortung des Verursachenden oder des verletzenden Prinzips stehe, bin ich immer in der Lage, mit meinem stabilen Ich dieses Drama-Dreieck zu durchbrechen. Weil dann habe ich eine Ich-Kompetenz und ich finde das äußerst lukrativ.
Wo ich noch gerade noch gedanklich dranhänge, fast will ich mich, weil es mich im Kopf gerade stark umtreibt, sind die damit verbundenen Muster, konkret die mit der Schuld verbundenen Muster. Also ich glaube, da stecken auch Muster dahinter, einfach Verhaltensweisen, die vielleicht so antrainiert sind.
Naja, Schuld wird ja benutzt, auch um ein Ziel zu erreichen, um jemanden zu beugen, zu manipulieren. Das sind ja
Ja.
ganz klassische Situationen, die wir alle kennen. Ja, also dass jemand, der einen hohen Bewegungsdrang hat in der Schule, schnell als Zappelphilipp abgestempelt wird, der sich hinsetzen soll, obwohl das seinem Wesen gar nicht entspricht und dem unterstellt wird, er würde stören. Und die Frage ist, wie kann das sein? Weil das ist ja für mich nicht realistisch, dass derjenige stört, sondern das System, in dem er sich unterordnen soll, hat sehr viel mit einer Gleichschaltung zu tun und die entspricht einfach nicht jedem von uns.
Ja.
Das ist zurzeit eine große geführte Diskussion, also wenn man sich Schulen anguckt und Entwicklungsverhalten von Kindern, von Jugendlichen, dann haben wir einerseits diese Diskussion, das war ja früher alles anders und früher waren die Kinder disziplinierter und was auch immer und ich bezweifle das, sondern ich glaube, die Angst war viel größer vor Ausschluss, vor Reglementierung, die haben wir alle erlebt. Also auch Daniel, du hast in deiner Schule, genau wie ich in meiner Schule, obwohl du eine Westsozialisation hast und ich eine Ostsozialisation, sind wir angstsozialisiert worden. Und
Ja,
das
auf
hat
jeden
mit
Fall.
Anpassung zu tun. Und ich glaube, dass eben in dieser Idee von Anpassung eine geglaubte, imaginäre Schuld vorhanden ist, die aber mit uns selber überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, also da fallen mir ruckzuck einige Situationen ein aus der Schulzeit, wo so eine Angstkonditionierung stattgefunden hat. Von der Störerliste an der Tafel angefangen. Bis, und das ist tatsächlich was, was mich auch relativ lang geprägt hat, bis zu einer Erfahrung, dass ich nicht richtig singe. Also das hat sich jetzt tatsächlich umgewandelt. Seit letztem Jahr singe ich tatsächlich wieder und habe da Spaß dran, aber das kann ich gut nachvollziehen, wo ich auch gerade überlege, ja, war das bei mir auch ein Schuldgefühl hinsichtlich, ich mache es nicht richtig? Weiß ich nicht. Ich
Naja,
denke
das ist ja
gerade
die
laut.
Frage. Also das, was nicht richtig wäre, ja zu behaupten, es wäre irgendetwas von richtig und falsch. Und das ist ja genau jene Abspaltung, die wir nicht nur in Schule, sondern meistens auch schon im Kindergarten, wenn wir im Kindergarten waren, übernommen haben. Dass wir geglaubt haben, es gibt dieses richtig und es gibt dieses falsch und wir haben einen Fehler gemacht. Und ein Teil der Dinge, die uns als Fehler durchgereicht wurden, waren keine Fehler, sondern sie waren Ausdruck unserer ureigenen Individualität. Und ich glaube, das muss man sich zurückholen, also eine Idee entwickeln, wie werde ich wieder die Ulrike, als die ich angelegt worden bin und nicht als die, die, um wenig Stress und Ärger zu haben, sich in gewisse Weisen gebogen hat, um irgendwie in einer Anpassung zu sein. Und ich glaube, da ist ja vielmehr die Verantwortung für sich selber. Wenn du jetzt, Daniel, von Schuld sprichst, also dann hätten wir da eine Schuld uns selbst gegenüber, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil klar war, in bestimmten Altersgruppen kann ich gar nicht anders, weil ich bin abhängig. Und dann gibt es aber eine Verantwortung, mich wieder frei zu schwimmen, frei zu schaufeln in meine Vielfalt. Und diese Vielfalt, okay, die strengt euch mal an. Und gleichzeitig glaube ich, dass sie ein hohes Potenzial in sich trägt. Und wir kennen alle die Situation, dass uns jemand sagt, bist du anstrengend? Haben wir alle erlebt. Ja, und ich glaube, dass das nicht stimmt. Wir sind nicht anstrengend. Es ist für den anderen nicht so komfortabel, wenn wir so sind, wie wir sind. Und da sind diese besagten Du-Botschaften und die führen in die Idee von Schuld. Wir sind nicht so, wie andere das von uns erwarten, da sage ich.
Ja, genau. Ja.
Diese Erwartung, von der muss ich mir erstmal überlegen, ob ich überhaupt so sein möchte, wie der oder die andere von mir erwartet. Und ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, in welchem Bereich möchte ich nicht so sein, wie es jemand anders erwartet. So, ich spiele jetzt mit dem heißen Feuer. Sandra, eine Idee, wo du diese Erwartung nicht erfüllst und dankbar bist, dass du sie nicht erfüllst?
Dankbar bin, sie nicht zu erfüllen.
Ja.
Zu Hause sein und ausschließlich Hausfrau zu sein. Dafür bin ich dankbar, das nicht zu erfüllen.
Dass du zu Hause nicht Hausfrau bist.
Ja.
Kannst du das erklären?
Also in mir gibt es ein altes Rollenbild und na, also auch eine alte Idee von, wie funktioniert Familie, und da gehört dazu, zu Hause zu sein, die Familie zu versorgen, sich um Kinder sich um die Kinder zu kümmern. Und ich glaube, das gibt es bei meinem Mann auch. Das ist jetzt eine Annahme. Und das ist eine Herausforderung, mir zu erlauben, dieser Rollenidee nicht zu entsprechen. Also mein Vater hat mal gesagt, da ist der, hat er die Tür, also er ist aus der Wohnung raus bei uns zu Hause, so ausgegangen, und mein Mann und ich standen nebeneinander in der Tür, und er sagte zu mir, ich würde das meiner Frau nicht erlauben, dass die ständig so viel unterwegs ist. Also das hat er zu meinem Mann gesagt. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht erfülle, diese Erwartung. Ist, finde ich, für mich selber furchtbar.
Und kannst du für dich sagen, du hast eine andere Idee? Wenn du nicht Hausfrau bist, was bist du dann? Du bist ja nicht Hausfrau. Das ist das Interessante, weil da entsteht ja der
Stimmt.
Spagat.
Ja, ein Teil bin ich das schon.
Ja, und das finde ich ja so wichtig, dass
Ah.
es gar nicht darum geht, nicht Hausfrau zu sein, sondern für sich klar zu bekommen, wenn ich das bin, wie bin ich es denn?
Das ist dann eine Form von selbstbestimmt und in meiner Idee.
Genau, weil ich glaube, diese Grundidee, also die dein Vater eventuell hat, was er unter Hausfrau versteht, ist ja nicht deine.
Das stimmt.
Und das anzuerkennen, da hat sich ja zwischen dem Begriff, wer oder was ist eine Hausfrau und was macht eine Hausfrau, hat sich ja schon total was verändert.
Stimmt.
Genau, und das heißt, dein Vater, wenn er sagt, er würde das seiner Frau nicht erlauben, kann er ja relativ entspannt für dich sagen, deswegen hast du deinen Vater nicht geheiratet.
Ja, stimmt.
Ja, und das finde ich, das ist ja eine Bestärkung der eigenen Entscheidung, sich für eine andere Lebensgemeinschaft entschieden zu haben. und gar nicht in den Widerstand zu gehen, was der Papa da sagt, sondern zu sagen, ja, Papa, deswegen habe ich dich nicht geheiratet.
Ja, wäre in dem Moment total leicht gewesen. Ja.
Genau, und ich glaube, so ist es ganz schnell, dass man dem Vater eine Schuld drüber schiebt. Ich erfülle nicht seine Erwartung und gleichzeitig finde ich das eine total faszinierend. Und du merkst auch schon an meiner Stimme, ich
Ja.
schmunzel und lache schon, weil natürlich ist es einfacher, so, anstatt darüber nachzudenken, was ist eigentlich meine Position?
Ich verstumme dann an der Stelle. Verstumme und denke mir so, hä? Ja, und da kommt
Ja, und da
dann ein
sind wir
bisschen
bei der,
später.
bei dieser Idee von, bin ich das wert?
Ja.
Also darf ich mehr draußen sein, als mein Vater es gutheißt? Sofort sind wir über diesen Vorwurf, ja, der ja oft mit Schuld auch zu tun hat, in einer Wertediskussion. Würde diesen Ball dich bitten, noch jemandem anderen zuzuwerfen, Sandra. Mal gucken, wie unsere männlichen Kolleginnen und das jetzt empfinden.
Felix, wie ist es bei dir? Wo bist du stolz drauf, diese Erwartung im Außen nicht zu erfüllen?
Das habe ich mich noch nie gefragt. So. Ich habe nur gemerkt, jetzt bei der Diskussion zwischen Ulrike und dir, ich mache mich ja dann auch abhängig vom Vater, was der meint, wer ich sei und sollte. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, mein Vater hat mir mal gesagt, wegen dir musste ich heiraten, weil Mutter mit mir schwanger wurde. Aber dann habe ich auch gemerkt, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das ist auch völliger Blödsinn, was der da gequatscht hat, oder? Aus irgendeiner Laune heraus.
Na, aus seinem Nähebedürfnis heraus. Er hat ein Nähebedürfnis, aus dem Nähebedürfnis ist eine Sexualität entstanden, aus der Sexualität bist du entstanden und danach bist du verantwortlich. Und das finde ich jetzt eben das, was es so anstrengend macht, immer wieder zu gucken, ist es tatsächlich auch mein Standpunkt? Stimmt es? Und es gibt da viele solche Momente, wo wir was eingeschenkt bekommen, wo klar ist, nee, ist nicht mein Denkmuster und manchmal bin ich sehr dankbar, wenn mir auffällt, es ist glücklicherweise nicht mehr mein Denkmuster.
Ja, ich musste ja dann auch unbedingt auf eine Weltreise und möglichst weit auf die andere Seite, direkt nach Australien, oder? Um Distanz zu gewinnen und mich selber zu finden. Aber ich habe das so, dass ich auch immer so, dass dieses eins zu eins mit verschiedenen Freunden habe und das Gefühl habe, ich will das sofort ausgleichen, damit ich nicht irgendwo in einer Schuld bin und da hinten herkomme, dass ich wieder meine Unabhängigkeit habe oder meine Souveränität, ja.
Na, ist ja die Frage, ob das, bin ich damit wirklich unabhängig oder bin ich mit der Idee, ich muss das sofort ausgleichen, nicht schon wieder abhängig? Also dieser Fokus auf, ich darf niemandem irgendwas schulden, diese Idee von, ich muss die ganze Zeit gucken, dass das immer glatt gezogen ist, es würde mich super anstrengen. Und es ist für mich kein Ausdruck von Freiheit.
Ja, da ist mir eben zu diesem Begriff Spannung noch was in den Sinn gekommen. Bei der Musik zwischen Harmonie und Disharmonie ist diese Spannung. Da habe ich wieder gedacht, ja, muss ich jetzt die Spannung aushalten? Nein, überhaupt nicht. Ich kann sie einfach genießen.
Genau, und ich glaube, dass eben dieses, jemand bekommt was und jemand anders bekommt es nicht, dass das eine, auch eine Möglichkeit ist, seine eigene Reifung zu überprüfen. Also ein Reifungsprozess, bin ich jetzt eifersüchtig? Was passiert in mir, wenn Sandra, Felix und Daniel was gibt und mir nicht? Und dabei, glaube ich, entstehen ganz schnell so Muster, wo wir uns fragen können, gibt es eine Konkurrenz, gibt es eine Neid? Also all die Schattenkinder, die sofort, wenn wir das nicht im Flow halten können, auftauchen aus ihrem Keller und sagen, hallo, ich habe hier noch eine Idee, vielleicht können wir da mal hingucken. Und ich glaube, das ist das, was wir mit Schuld versuchen, diese Kellerkinder alle wegzudrücken. Im Sinne von, ich will nichts schuldig sein, damit ich nicht an einen Punkt komme, dass ich begreife, wie viele Kellerkinder habe ich denn eigentlich da noch? Kommt Daniel, der nickt schon für die,
Ja,
die.
das klingt für mich sehr logisch und nachvollziehbar und ich finde mich da durchaus wieder.
Na, ich glaube, dass das auch eine schöne Möglichkeit wäre, wenn wir einander uns, ohne dass wir uns abwerten, unsere Kellerkinder zutrauen. Und dann, finde ich, entsteht eine völlig neue Wertediskussion, weil dann könnten wir uns über Emotionen unterhalten, Wahrnehmung, Denkmuster. Was passiert in mir, wenn etwas ungleich verteilt wird? Und das Ungleich hat ja für mich immer auch das Thema, diese Idee, alles gleichmäßig zu verteilen, entspricht ja keineswegs einer Art von Fairness. Ja, das ist mir ja mal wie, ich glaube, ihr habt die Geschichte schon mal erzählt, wie Schuppen von den Augen gefallen, als sozusagen in der Praxis mir mal ein Paar begegnet ist, wo sie dann ihm immer das größte Stück Rhabarberkuchen gegeben hat und der hat den gar nicht gemocht. Aber diese Idee, etwas gleich zu verteilen, ohne darüber nachzudenken, entspricht es demjenigen? Müssen wir wirklich immer alles gleichmäßig verteilen, hat ja auch zur Folge, ich muss Dinge annehmen, die ich gar nicht annehmen möchte. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, nicht nur über diese Idee, ich arbeite oder ich verteile gerecht, sondern auch anzuerkennen, nicht alles, was scheinbar fair geteilt wird, ist tatsächlich willkommen. Und es ist ja ein ewiges Tabuthema, dass man sich traut zu sagen, ich habe mir einen blauen Ball gewünscht, jetzt kriege ich einen roten. Oder wenn man älter ist, dann zu sagen, nee, ich wollte gar nicht irgendwie jetzt hier irgendwie ein Weihnachtsgeschenk oder das von Tante Martha oder Onkel Franz ist irgendwie falsch. Und diese Art und Weise, hast du Danke gesagt, ohne darüber nachzudenken, ja, welche Möglichkeit habe ich denn zu sagen, das ist, ich sehe die Geste, ich finde die Geste großartig, das Produkt als solches lasse ich. Und ich glaube, da haben wir alle auch eine Sozialisation erlebt, indem wir uns bedanken, obwohl uns nicht nach Danke zumute ist. Und deswegen glaube ich, dass wir Schuld ganz anders angucken können, weil wir uns schuldig machen, wenn wir nicht die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Weil wenn wir nicht im Frieden sind, weil wir nicht für uns sorgen, und da rede ich jetzt nicht von Egoismus oder Narzissmus, sondern ich rede von einer grundsoliden Idee, ich muss meine Bedürfnisse kennen
Ja.
und mich um meine Bedürfnisse, Wünsche, Denkmuster kümmern und dann darf ich annehmen, was immer ich annehmen möchte.
Und muss das nicht annehmen, was ich nicht annehmen möchte.
Na, es wäre für mich genau dann auch tatsächlich die Idee. Also da eine Freiheit zu haben, mich in jede Richtung entscheiden zu dürfen. Selbst für eine temporär, jetzt nicht, aber später oder das ist der falsche Zeitpunkt. Und das wäre ja eine absolut integere Idee von Miteinander, wenn wir uns erlauben würden, die Geste zu sehen, aber nicht zwingend alles annehmen zu müssen. Oder eben auch mal zu sagen, ey Sandra, ich erwarte, dass du mir auch mal ein Päckchen schenkst. Ja, also das wäre ja in solch einer Grundidee auch eine Option zu sagen, ich merke, hier entsteht ein Ungleichgewicht. Zu Daniel fährst du auf den Geburtstag, hey, wie sieht's denn aus? Ja, ist jetzt eine reine Fiktion, aber grundsätzlich einfach auch, ich glaube, dass es uns gut täte, wenn wir diese Bedürfnisse mitteilen. Und das ist ja oft, da sind wir ganz schnell bei Scham, ganz schnell an Situationen, wo kein Zutrauen entsteht, zu sagen, ey, was passiert denn, wenn ich wirklich sage, wie es für mich ist? Und ihr merkt, wir reden ganz über ganz konkrete Ideen von, was glauben wir, was ist Schuld und gar nicht in dem Großen, was ist Schuld, was immer, weiß ich, die Eltern, der Krieg oder was auch immer, sondern ich glaube, dass wir viel feiner, viel enger an uns dran, eine Weite, eine Freiheit, einen Frieden herstellen können, wenn wir uns unserer Wahrnehmung und Denkmuster, hast du das Daniel genannt, bewusst sind und verstehen, dass es nicht um eine Annahme oder um eine Gegenleistung gibt, sondern dass es eine Kenntnis braucht. Wer bin ich? Was brauche ich? Was tut mir gut und was ist zu viel?
Ja, das Erkennen, auch was brauche ich, ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt.
Und die
Ja.
Hürde, das dann auszusprechen, Daniel, die ist ja noch mal größer.
Ja, absolut.
Und
Ja.
ich hätte gern, dass also wir in diesem, wir sind ja jetzt alle ein Stück weit älter, dass in dieser Idee von Miteinander wir tatsächlich also das kommunizieren können. Was brauche ich gerade?
Ja.
Also auch das ist ja eine riesen Diskrepanz in der Regel, weil manchmal gibt es ja Dinge, die ich mir wünsche, die ich nicht wirklich brauche. Kennt jeder von uns. Na, Sandra, ein großes Stirnrunzeln?
Hast du ein Beispiel für mich?
Ein Prosecco, wenn der Prosecco lecker war, zu sagen, ich hätte gern noch einen, ist nicht, ich brauche noch einen, ich hätte gern
Ah,
noch einen.
okay. Danke, ja.
Ja, oder weiß ich, so, das sind so ganz kleine Dinge, wo wir wissen, ach, wäre nett. Und manchmal ist es gar nicht, es tut uns gut und trotzdem wollen wir das.
Noch ein Törtchen von dir.
Ja, oder noch ein Kaffee, das ist bei mir. Also ich trinke einfach super gerne Kaffee, bin eine Kaffeetante. Und manchmal weiß ich eigentlich, naja, und trotzdem gibt es diesen Moment. Und ich glaube, dass auch diese Idee, nicht immer zwingend vernünftig zu sein, Teil dieses Schuldthemas ist. Also, ja, also diese Idee, jetzt müssen wir irgendwie vernünftig sein und nee, das macht man nicht, und dann kriegst du deinen Bauch weh. Ja, also ich weiß, dass ich mal mit einer Klientin Eis essen war, die selber so eine Idee hatte. Sie durfte immer nur eine Kugel oder zwei und das war völlig verrückt. Und die Eltern haben immer gesagt, sie kriegt, ihr wird dann schlecht und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, na, vielleicht musst du ja einfach mal so viel Eis holen, bis dir wirklich schlecht ist. Und gar nicht im Sinne von, die Eltern haben Recht oder Unrecht, sondern einfach, vielleicht musst du das überprüfen, ist das so? Und die
Ja.
hat sich dann irgendwie 7 Kugeln Eis geholt und dann stand da noch ein Kind und hat hinter ihr und hat gesagt, zu seiner Mama gesagt, das ist aber unfair. Und dann hat sie das ganze Ding nochmal abfüllen lassen, dem Kind in die Hand gedrückt und gesagt, das ist heute nicht mehr mein Problem. Und das fand ich eine richtig tolle Idee, weil es geht nicht darum, Eltern vorzuführen, aber auch für sich zu verstehen, ich muss es nicht mitmachen. Wir haben oft so einen Konsens gesellschaftlich, ja, wenn dann Eltern sagen, nee, das tut ja nicht gut oder was, da stehen wir daneben, obwohl wir wissen, naja, es ist eine erzieherische Maßnahme, ob die ich jetzt sinnvoll finde oder nicht. Und da so einen Schalk rauszupacken und sie sagt also heute noch, ich kann sie heute noch erinnern, wie sie da steht. Und sie sagt, sie brauchte nicht die 7 Kugeln selber, aber dem Kind die 7 Kugeln übergeholfen zu haben, sagt sie, das war der absolute Triumph. Also das hat was in ihr befreit. Und ich glaube, dass es manchmal so völlig absurde Ideen gibt, die uns helfen, etwas aus unserer Geschichte gerade zu biegen.
7 Kugeln Eis. Schon irre. Cool.
Und gleichzeitig, glaube ich, auch ein Lustprinzip. Weil
Ja,
7 Kugeln zu haben, heißt ja nicht, dass sie die essen muss. Das ist ja so verrückt. Ja, diese Idee, 7 Kugeln, dann wird dir schlecht. Wer sagt denn, dass ich von allen 7 Sorten Eis die komplette Kugel aufesse? Das ist ja eine Annahme, die unsere Eltern hatten, ja, die eventuell gar nicht stimmig ist. Wenn ich 7 Kugeln wähle, kann ich ja entscheiden, welche ich jetzt lecker finde und welche ich lieber lasse.
da ist aber dann die andere Schuld, die auch uns in, oder mir eingeimpft wurde. Man muss aufessen, weil die armen Leute, die nichts zu essen haben und so.
Genau, das, ich glaube aber, dass das eben aus dieser Kriegsgeneration und aus einer Anerkennung von Lebensmitteln kommt. Und gleichzeitig sage ich, es macht für mich wenig Sinn, weil achtsam zu sein im Sinne, ich nehme mir nur, was ich esse, das kann ich noch nachvollziehen. In der Idee, wenn dir jemand was oft kält und du es aber nicht entscheiden kannst, dann finde ich es schwierig. Und noch schwieriger ist es für mich, wenn ich mich nicht umentscheiden darf, weil das ja ein Teil meines Lebens ist. Und ich glaube, dass wir diese alten Geschichten, die wir alle kennen, es wird aufgegessen oder du musst wenigstens probieren oder ähnliches, wo uns immer wieder Dinge begegnen, in denen wir uns nicht gut gefühlt haben. Ich glaube, dass vieles von Schuld, über die Art von Schuld, über die wir hier heute reden, eher mit Wahrnehmen und Fühlen zu tun hat und mit, du sagst, Daniel musste, also Verhaltens, ich würde fast sagen, wie ein Verhaltenskodex, in dem wir uns zu verhalten haben und wo es Kraft braucht, einen eigenen Weg zu gehen und wo man sicher auch in Potenziale gerät, wo es eng wird, also für einen selber, ja, also wo klar ist, nicht jeder möchte diese Idee von Freiheit erfahren. Und das führt ja Eltern auch heute noch in Grenzsituationen, in denen sie mit ihrer Biografie und ihren Ideen an Grenzen geraten.
Dieses Experimentieren mit, das macht man nicht, also ich rede jetzt gerade von mir, um da für sich so die eigene Freiheit rauszufinden. Ein kurzer Zwischeneinwurf, ich habe gerade Lust auf Gelato von meiner Lieblingsgelateria in Castello di Gotigo, Venetien. Da muss ich jetzt mit umgehen, den Rest des Abends.
Du kannst auch losziehen. Ich meine, vielleicht bist du, wenn du durchfährst, morgen zur Eröffnung, wenn sie früh öffnen, vielleicht bist du dann da.
Da ist leider noch nicht Saison.
Ja, dann musst du ganz lange um die Welt fahren.
Ja, wem geben wir jetzt dann Schuld, Daniel, dass es nicht klappt?
Das war nicht mit Schuld irgendwie verbunden. Es war einfach, mir war wichtig, mein Bedürfnis zu äußern.
Naja, und das ist ja ein Bedürfnis und ich glaube, da bin ich jetzt gerade vorsichtig. Das ist ja ein Bedürfnis, was sich gerade nicht erfüllen lässt. Und ich glaube, dass wir sehr wohl Bedürfnisse leichter nach außen formulieren, wenn wir wissen, es lässt sich nicht umsetzen. Ja, jetzt kommt ja sofort, die haben, wenn du losfährst, schaffst du das. Nee, die haben noch nicht offen, das ist Saisonbetrieb. Wir haben alle total grundsätzliche Ideen, warum das nicht geht. Und da sind wir alle im Verständnis. Die andere Frage ist, okay, ist es das Eis oder worum geht es bei dem Eis?
Warum machen wir das?
Ja, wir sind lösungsorientiert und gehen aber nicht an den Punkt, hey Daniel, warum hast du jetzt Lust auf dem Eis gekriegt, weil wir uns über Eis unterhalten? Da wäre ich ja noch vorsichtig. Wir wissen es alle nicht. Und wir versuchen, das möglich zu machen und gleichzeitig weiß Daniel, das geht nicht. Also wir können uns jetzt richtig schön abstrampeln, sind alle schuld, dass das nicht funktioniert. Wir können ihm sein Bedürfnis nicht erfüllen. Verantwortung, Verantwortung, Scheibenkleister. Komm, Sandra, du hast bestimmt eine tolle Idee, wie du das ausgleichen kannst. Ich kann dir ein Eis aus Potsdam mitbringen. Unsere Eisdiele hat schon offen.
Oh
Ja, also,
ja, da habe
ja,
ich
ich
tausend
sag nur.
Ideen.
Ja, deswegen sage ich, wir haben tausend Ideen und das andere ist, könnte es sein, dass das Bedürfnis ausreicht? Also die Idee und die Erinnerung an diese Eisdiele, die Daniel gerade hat, mit dem Geschmack des Eises, von dem er gerade träumt und wir sagen, oh, ja, so eine Eisdiele hätte ich auch gern, auf die ich mich jetzt schon wieder freue, wenn sie irgendwann wieder aufmacht. Und dann hätten wir tatsächlich Gemeinschaft hergestellt. Also so eine Eisdiele, Daniel, hätte ich wirklich gerne.
Ja. Ich auch.
Du hast sie, das ist das Gute.
Ja.
Du weißt um sie.
Ich weiß um sie, das stimmt,
Genau,
ja.
und ich glaube, das hilft uns, also dieses Wissen, das wir haben könnten, ist die große, also diese Idee, dass wir das wissen. Du weißt, wo dein bestes Eis herkommt.
Das weiß ich, ja. Was mich gerade zur Überlegung bringt, den Kreis nochmal zu schließen zur Frage vorher, auf was bin ich stolz? Ich hätte vorher gesagt, ich bin froh drum, nicht mehr oder immer besser Muster zu erkennen und denen nicht mehr zu folgen, von denen ich das Gefühl habe, sie tun mir nicht gut. Das widerlege ich jetzt ein bisschen, weil was würde mich denn tatsächlich davon abhalten, morgen dahin zu fahren? Ja.
Ich glaube, dass es total wichtig gar nicht ist zu fahren, sondern den Schritt davor. Dieses Ich widerlege, hast du ja gerade gesagt. Und ich glaube, diese Aufkenntnis, ich weiß, wo ich das beste Eis herbekomme, finde ich schon ziemlich genial. Und für mich ist manchmal gar nicht das mehr dann umsetzen, sondern das Wissen, das meine ich mit diesem Mind, wenn ich weiß, ja, ich glaube, dass das oft schon eine Fülle in sich birgt und dass ich die gar nicht mehr einlösen muss. Und natürlich kannst du losfahren und ich finde auch manchmal gibt es verrückte Sachen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, wo ich auch denke, so, boah, aber die sich gelohnt haben, einfach weil klar war, da geht es um ein Gefühl und um eine Umsetzung, selbst wenn alle anderen sagen, das ist echt, du bist verrückt. Und ich glaube, dass manchmal das Verrückte sehr authentisch ist. Aber es passt eben nicht in dieses Ordnungssystem.
Thema, ja.
Und deswegen, wenn du morgen Eis fahren würdest, würde ich, also losfahren würdest, um ein Eis zu essen irgendwo. Das kann ich dir total lassen und kann mich freuen, genauso wie es manchmal reicht, es zu denken, also es denken zu können. Und dann aber nicht in den Forchheim in eine Eisdiele zu gehen und was halbe zu nehmen, sondern zu wissen, nee, also halbe Sache nicht. Also ganz und dann eben in dieser Fülle oder nee.
Ja.
Verrückt ist eben in meinem Weltbild lebendig, also eine sehr quickie Form von Lebendigkeit und die ist für mich fast wie ein Gegenspieler zu Schuld.
Das Verrückte ist ja dann auch nicht vernünftig.
Nee, weil das ist ja das Unangepasste, was aus dem Moment kommt und dieses Verrückte ist außerhalb des gängigen Ordnungssystems. Es ist verrückt. Ja, wenn wir über diese Art von Verrücktheit sprechen. Und ich glaube, dass diese Essenz aus den verrückten Situationen meines Lebens mir ein unglaublicher Nährboden ist. Also diese Form, sich so lebendig zu fühlen und obwohl alle sagen, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst oder so ein Quatsch oder was auch immer. Und was soll das oder bringt das was? Es ist nicht immer logisch, aber es ist manchmal unglaublich gut lebendig, sich zu fühlen. Und dabei geht es manchmal um einen selber, also dass man das für sich macht, aber ich kann auch verrückte Sachen für andere machen und finde das auch sehr, sehr lebendig.
Ja, oder mir ist vorher der Gedanke gekommen, ich könnte ja Daniel sagen, komm doch bei mir vorbei, nimm mich auch noch mit zu deinem Eis
Großartig!
in Italien.
Ein Eis will ich kennenlernen. Ey, ich will auch dabei sein. Och, cool. Und schon sind zwei unterwegs. Aber jetzt hat Daniel ein Problem. Er kommt aus der Nummer nicht mehr raus.
Ja, ich merke schon. Es wird immer besser.
Ja.
Ja, ich merke schon. Ich merke den Wink mit dem Zaunpfahl.
Genau, und ich glaube, diese Idee dieser Lebendigkeit, dass wir sehr wohl in der Lage sind zu denken, dass wir für ein Eis diese Kilometer fahren. Und das ist für mich dieses Kindliche, was ich mir in meinem Leben unbedingt bewahren will, wo es eben nicht um Vernunft geht, sondern um eine Form von Lebendigkeit. Und das ist was, was ich eben, warum ich gesagt habe, ich glaube, es ist ein Gegenspieler zu Schuld. Zu Schwere, das bleib doch mal vernünftig, bleib auf dem Teppich. Ja, was auch immer da kommt, also diese Denkmuster, wo es gar nicht um einen echten Fehler geht, könnten wir eine zweite Folge tatsächlich zu Schuld einsprechen. Weil ich glaube, es geht in allererster Linie darum, was passiert, wenn ich mich nicht schuldig fühle und mir vorstelle, es ist so gewollt. Ich nehme das an und der andere sieht etwas und macht etwas und es geht eben nicht mehr um einen Ausgleich von Geben und Nehmen, von irgendeiner Aufrechnung, sondern ich erlaube mir, mich zu fühlen, wie ich mich fühle. Das wäre also die Option an dich, Daniel, die Frage nach, bin ich das wert, einfach zu denken, naja, ich hoffe, du bist mehr wert als 17,80 für ein Buch.
Ja. Und es fühlt sich für mich gerade unglaublich befreiend an.
In meinem Leben spielt das eine große Rolle, weil ich schicke nichts los, damit ich sich
Nee, ich meine jetzt
jemanden
auch nicht nur mit
suchen.
dem Buch, sondern generell, sorry, ja.
Ja, aber das ist für mich ist das ja was, wo ich sage, an dem, also um das jetzt für die Hörer und Hörerinnen klar zu machen, ich habe ein Buch geschickt und so sind wir auf das Thema gekommen und habe keine Rechnung beigelegt und es war für mich kein Geschenk, weil das stimmt so nicht, weil ein Geschenk kommt für mich aus dem Off. Aber ich kann auch jemand, der sagt, ich hätte gern etwas geben, ohne eine Gegenleistung zu haben. Und das finde ich ist nochmal was anderes als jemandem was zu schenken, sondern ich finde zu sagen, da ist ein Bedürfnis und dann zu sagen, okay, und ich kann das Bedürfnis locker erfüllen und es tut mir nicht weh. Und das, glaube ich, ist der Punkt, um den es in dieser Idee von Wert geht. Also bin ich das wert? Da geht es nicht um das Buch, sondern es geht um das Wertige. Ich möchte lernen zu sagen, ich hätte das gern. Und die Verantwortung, ob der andere einen Gegenwert haben will oder nicht, beim anderen lassen. Weil für mich ist es nie eine Wertdiskussion. Lehne ich wirklich ab. Ein Wunsch ist kein Wert. Also das wird nicht gegenübergerechnet.
Ja, ich meine, das Leben könnte ja oder unser Leben könnte ja viel einfacher sein, wenn jeder seine Wünsche wirklich äußern kann und jeder sagen kann, nein oder ja. Oder was auch immer dann für Kompromisse möglich sind oder halt mehr noch eben, was macht wirklich Freude beiden? Als irgendwie meinen, der andere müsste oder würde jetzt oder gar nicht nachfragen und so, wenn wir auch sagen könnten, was wir wirklich wollen.
Ich glaube, dass wir, also von der Idee des Sagens können wir es, Felix. Ich glaube, dass das Trauen im Sinne des Vertrauens, ich traue mir und meinem Bedürfnis, ich glaube, da klemmt es. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, ich traue mich das nicht zu artikulieren, sondern ich glaube, dass wir alle Situationen erlebt haben, in denen wir angefragt worden, willst du das jetzt wirklich? Bist du sicher, dass du das jetzt so willst? Ja, weil es eigentlich schon ein Hinweis darauf war, dass der andere das nicht so gut findet, wenn wir jetzt so wollen. Bist du sicher, dass du den Film sehen willst? Ja, beliebte Variante, auch noch im Erwachsenenalter. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Kenne tausend so eine Varianten mit Menschen, die jenseits der 40 oder 50 sind. Und ich glaube, dass das eben die Schwierigkeit ist, nicht darauf einzugehen, sondern genauer zu gucken, wer oder was will jetzt was. Und manchmal ist der Film bei einem Kinobesuch eben höher bewertet als das Miteinander. Und dann kommt man in diese Schwulitäten, willst du das jetzt wirklich? Und dann müsste er die eigentliche Antwort sein, nee, ich will das nicht, ich will mit dir ins Kino und wenn du jetzt in den Film willst, ist also der Film gerade wichtiger als ich, na dann lass uns in das Kino gehen, in den Film, weil du diesen Film sehen willst und ich gehe mit dir in diesen Film, weil du mir wichtig bist. Aber das muss man erstmal als Kausalkette denken. Was nicht wehtut, wenn wir nicht wieder in Konkurrenz, Eifersucht, Neid und so weiter unserer kleinen Kellerkinder einsteigen. Theoretisch
Ja,
ist es
und
überhaupt nicht dramatisch, mit jemandem in den Kinofilm zu gehen, den man nicht sehen will, aber mit dem zu gehen, weil man den mag. Den oder die mag. Wie easy.
letztes Mal waren wir in deinem Film, jetzt gehen wir in meinen.
Das ist ja wieder ein Kuhhandel. Den mag ich ja nicht.
Da ist ja wieder der Ausgleich.
Ja, da würden wir dann wieder bei Daniels geben und nehmen. Okay, ich muss noch mitzählen. Stimmt, letztes Mal waren wir dem. Mist, wir waren ja letztes Mal zu dritt. Wer ist denn jetzt eigentlich dran?
Ja.
Boah, wie
Und was für
anstrengend.
eine, ja, was für Verstrickungen für etwas, wo man sagt, na gut, dann gehe ich mit dir jetzt in den Film, ich gucke mir den anderen später an. Oder, nee, mir ist das wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es eine Klarheit in uns braucht. Was ist meine Motivation für Kino? Ist es wirklich der Film? Ist es mit dem anderen, mit der anderen?
Genau.
Oder was ist es? Ist es überhaupt was miteinander? Oder, ja, es ist, und ich glaube, das ist wichtig. Wichtig für uns zu gucken, was ist mein Denkmuster?
Also da, das, die Kausalkette hat mir gerade auch konkret geholfen, das mal von der Seite zu betrachten. Da ist bei mir gerade was aufgegangen. Wo ich tatsächlich für mich reflektieren kann, gehe ich in das Kino dann in 2 Wochen, weil ich den Film sehen will, weil ich das Kino so cool finde oder weil ich mit der Person einfach da sein will. Das ist super spannend.
Und ich finde das auch sinnvoll, wenn mir jemand sagt, du, das, ich mag den Typen oder die Konzert oder Band oder was auch immer nicht, aber mit dir gehe ich mal mit. Und das, ich finde, das hat eine große Klarheit und das ist was, wo klar ist, okay, beim nächsten Mal, wenn ich noch mal zu der Band will, sollte ich jemand anders fragen.
Silbereisen.
Ich habe tausend so eine Varianten, also wo ich mal
Ja.
wieder Sachen ausprobiere und mir Dinge auch anhöre. Das ist eher so eine schöne Option, einfach auch zu sehen, was passiert denn, wenn jemand etwas hört oder ich mitgehe, wenn es demjenigen gut gefällt. Ich erlebe ja denjenigen auch in einer speziellen Situation.
Ja.
Ja, also ich bin jetzt kein Fußballfan, finde es aber sehr erheiternd, mit Leuten, die dann zu ihrem Lieblingsverein in so eine Fußballsession sich gehen und guckt dann weniger aufs Spielfeld als vielmehr
Auf die
mir
Leute.
rechts und links an, was da eigentlich abgeht und finde das echt faszinierend.
Ja.
Und ich glaube, das ist eben was, wo ich mir klar mache, ich gehe nicht zum WSE Karlsruher SC, weil ich Fußball toll finde, sondern weil es jemanden gibt, der da Fan ist. Na, okay. Und so kenne ich das aus vielen Kulturebenen. Ich habe auch schon ganze Bücher gelesen, weil ich verstehen wollte, warum das jemand toll findet, auch wenn ich das Buch eigentlich nach der dritten Seite schon. Aber manchmal finde ich es notwendig. Und dann gibt es auch Bücher, wo ich sage, oh nee, nee, danke.
Also mir hilft es auch gerade, und auch das ist wieder eine interessante Perspektive in der Diskussion, mir wird gerade bewusst, dass andere das ja auch für uns tun. Konkretes Beispiel, also ich gucke gern Eishockey, meine Kinder nett, die sind eher so Fußball, aber sie sind immer mitgekommen, ne? Weil sie wussten, okay, Papa hat Spaß dran, wir hatten dann alle Spaß. War aber ähnlich, die haben auch eher geguckt, okay, was macht, wie geht jetzt der Papa gerade ab? Ne? Also das tut gerade gut, einfach zu realisieren, es tun ja auch andere für uns.
Ja,
Ne?
und ich glaube, dass das auch was Schönes ist, wenn ich weiß, da geht jemand mit mir irgendwo hin, obwohl das gar nicht sein Ding ist. Oder ich kenne auch so eine Situation, ich war im Theater, sehr schöne Situation, und habe, weil es ein sehr dichtes Theaterstück war, dem Schauspieler gesagt, dass ich das jetzt nicht gut finde und meine Begleitung ist dreimal unter den Tisch hier. Also war kein Tisch da, aber unter den Stuhl gerutscht und hat die ganze Zeit gedacht, oh, hör auf. Du kannst doch jetzt hier nicht, das Theater ist voll, die wollen das alle sehen. Und du sagst jetzt zu dem, das soll er nicht machen? Und der Schauspieler und ich hatten Spaß. Ich glaube, die anderen nicht so. Katja ist jetzt nicht da, ich war mit Katja da und die ist wirklich, also die hat irgendwann angefangen zu zischen, ich soll doch jetzt mal bitte aufhören, mit dem Hauptdarsteller da irgendwie in eine Sonderkonversation zu gehen. Ich persönlich war total begeistert, weil das für mich Theater in der Interaktion mit dem Publikum und nicht wir konsumieren Theater. Haben wir uns hinterher drüber unterhalten, sind auch hinterher zu dem Schauspieler noch in die Kantine. Der wiederum war total begeistert. Das wiederum hat Katja total schockt, dass der das richtig gut findet.
Ja, und heute interagiert Katja mit den Hauptpersonen auf der Bühne.
Cool. Impro-Theater oder?
Wir waren letzte Woche auf dem Konzert und die
Aha.
spricht die dann an und sagt was und geht in Interaktion.
Ja, cool.
Macht sehr lebendig.
Ja. Und ich glaube, so können wir auch in Freiheit kommen. Und es gibt Leute, die das eben doof finden und andere, die das gut finden. Und gleichzeitig ist immer die Frage, entspricht es mir? Und es geht ja nicht um was Aufgesetztes, sondern um tatsächlich die Idee, das bin gerade ich.
Ja.
Und toll ist, wenn Leute bemerken, das ist jetzt nicht für sie toll, dass ich so bin. Und hinterher überprüfen, okay, waren sie alleine in der Idee oder gibt es noch mehr Leute, die das auch so gut finden? Und das ist, finde ich, immer wieder dieses sich auf den Weg machen und auch sein Blickfeld, sein Horizont, sein gesamtes Gedankenkonstrukt zu weiten, um rauszufinden, okay, ist das eine Option?
Ja, schöne Option.
Naja, die Option des Einzelnen könnte zur Freiheit von anderen führen, im Ideal. Im blödesten Fall natürlich auch zu einer Beschränkung, weil man sagt, das mache ich auf keinen Fall mit und bleibt bei dem, ich mache das nicht mit. Ja, auch das finde ich eine realistische Grundsituation, dass das uns passieren kann, dass wir sagen, nein, das ist nicht meins. Aber ich glaube, wenn wir im Gespräch bleiben und nicht den anderen ausgrenzen, entsteht eine Wahrnehmung, eine Annahme und auch ein Wert im Miteinander, der höher ist als die Meinung des Einzelnen. Und ich finde, das könnte, schon fast Wort zum Sonntag, merke ich gerade, es könnte ein Miteinander in unserer europäischen Idee sein. Ja, also ich kann mit jemandem reden, ohne dass ich seiner Meinung bin. Aber ich glaube, es ist wichtig, eben sich seiner Werte bewusst zu sein und andere Werte nicht mit Schuld zu belegen. So, dann leite ich jetzt über zu Daniel, weil der hat noch den
Genau.
Schlusssatz für uns.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn ihr vielleicht selber ein Thema mit einbringen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Auf der Webseite ist ein PayPal-Kontakt hinterlegt. Wenn ihr was spenden möchtet, wir freuen uns drüber und gerne dürft ihr uns eure Wünsche kommunizieren und wenn ihr gezogen, wenn es im Lostopf gezogen wird, dann diskutieren wir gern mit dem Thema.
Macht die Welt bunt, bringt uns an Grenzen und drüber hinaus. Tanz aus der Reihe, tanz dich selbst. Also feier dein Leben, deine Freunde und dich. Zeig, wer du bist. Sei nicht sauber, sei kreativ. Feier dein Leben und das, was du bist.